Wenn es ums Geldanlegen geht, macht einem oft die Psyche einen Strich durch die Rechnung, denn wir Menschen denken und handeln eben doch nach bestimmten Mustern, auch wenn wir uns dessen meist nicht wirklich bewusst sind. Die Fachleute sprechen dann gern von sogenannten kognitiven Verzerrungen. Was auch immer das ist, wir werden es in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Und wir werden einige Psychofallen erläutern, die bei der Geldanlage in die Irre führen können. Fragen an unseren heutigen Chefpsychologen Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas, das ist ja ein toller Titel, den ich jetzt habe.
Zusätzlich noch zu all den anderen Titeln, die du schon eingeheimst hast. Wir kennen dich ja seit knapp 200 Folgen als Finanzexperte, Bankchef, Weinliebhaber und nicht zu vergessen auch als Brandenburger Rasentraktorfahrer. Dürfen wir denn heute wirklich noch den Börsenpsychologen hinzufügen?
Naja, Andreas, jetzt übertreibst du ein bisschen. Aber in den Jahrzehnten, die ich mittlerweile Börsenerfahrung gesammelt habe, habe ich eben gelernt, dass Emotionen bei der Geldanlage eine viel zu große Rolle spielen und dass sich die meisten das nicht eingestehen. Und was du übrigens gar nicht weißt, mich begleitet dieses Thema schon sehr, sehr lange, denn ich habe damals eine Diplomarbeit über Börse und Psychologie geschrieben.
Wow, das sind wirklich immer wieder noch Neuigkeiten nach so vielen Folgen, die wir aus dir rauskitzeln können. Da muss ich mir noch ein paar Gedanken zu machen und dich später nochmal zur Diplomarbeit vielleicht etwas genauer zu befragen. Aber wir sind hier natürlich bei unserem Thema Psychologie, speziell in diesem Podcast drin. Karl, ist Geldanlage ja vielleicht mehr Kopfsache und weniger Finanzhandwerk?
Also ich finde es schon mal sehr interessant, dass bei dir Emotionen offenbar Kopfsache sind. Für mich ist das eher der Ort, wo man rational handelt und denkt. Also lass uns lieber von Gefühlen oder Emotionen sprechen oder meinetwegen auch vom Bauchgefühl. Wie gesagt, diese Aspekte spielen bei der Geldanlage eine viel größere Rolle, als die meisten glauben. Und vor allem spielen sie eine größere Rolle, als sie sollten. Aus Sicht der Anlegerinnen und Anleger ist das natürlich verständlich. Immerhin geht es ja dabei meist ums hart verdiente oder ersparte Geld. Da kochen schnell die Emotionen hoch, zum Beispiel Ängste, dass man sein Geld verlieren könnte. Aber gerade weil es dabei um so wichtige Themen wie beispielsweise die Altersvorsorge geht, sollte unbedingt die Ratio entscheiden, wie man investiert, beziehungsweise das von dir erwähnte Finanzhandwerk.
Also klares Denken ist entscheidend, aber gelingt oft nicht. So oder so ähnlich hast du dich ja auch schon mal geäußert. Und um hierfür ein noch besseres Verständnis zu bekommen, Karl, sollten wir vielleicht erstmal auf die grundlegenden Prinzipien des menschlichen Denkens schauen. Welche sind das?
Tja, Andreas, das mit dem Denken ist tatsächlich nicht so einfach, wie man meinen könnte. Speziell, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, gibt es in unserem Gehirn offenbar zwei Systeme, die völlig unterschiedlich arbeiten. Nämlich das sogenannte reflektierte System und das intuitive System. Im reflektierten System denken wir relativ langsam, dafür aber logisch und gründlich. Das ist übrigens oft anstrengend. Aber damit werden Fehlentscheidungen auch unwahrscheinlicher. Da sind wir also im Bereich des kühlen Kopfes. Im intuitiven System dagegen denken wir relativ schnell und treffen Entscheidungen vor allem auf einer heuristischen Basis. Häufig sind es sogar ganz unbewusste Entscheidungsprozesse, die nachträglich rationalisiert werden. Also schon viel mehr Bauch als Kopf. In den meisten Lebensbereichen ist eine solche Art zu entscheiden auch völlig ausreichend. Manchmal sogar vom Vorteil, zum Beispiel im zwischenmenschlichen Bereich. Das Problem dabei ist, dass wir dieses schnelle Denk- und Entscheidungssystem, das wesentlich weniger anstrengend ist, auch auf Bereiche übertragen und in Situationen anwenden, wo es absolut unangebracht ist. So zum Beispiel auch, wenn es ums Geldanlegen geht. Und da kann es dann zu objektiv falschen Entscheidungen führen und richtigen Schaden anrichten. Der US-israelische Psychologe Daniel Kahneman hat für diese Erkenntnisse dazu im Jahr 2002 sogar den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen.
Und wir halten einfach schon mal fest, wenn es um die Geldanlage geht, verrutscht vieles in unseren Köpfen ein wenig, vor allem eben wegen der Emotionen. Gehen wir der Sache mal genauer auf den Grund, Karl. Warum sollte man daher eben diese Emotionen beim Investieren außen vor lassen?
Ja, weil sie uns bei der Geldanlage oft zu Entscheidungen verleiten, die objektiv und rational gesehen falsch und schädlich sind. Ein Beispiel sind Panikverkäufe. Wenn es an der Börse mal stärker nach unten geht, was völlig normal ist, wird es leider oft auch sehr schnell emotional. Die schlechten Nachrichten häufen sich und viele Leute steigen aus Angst vor weiter fallenden Kursen aus. Das lässt dann natürlich auch die anderen Anlegerinnen und Anleger nicht kalt, was den Verkaufsdruck noch weiter erhöht. Kurzum, wenn die Kurse nach unten rauschen, dann ist es ganz besonders schwer, an seiner Anlagestrategie festzuhalten und investiert zu bleiben. Die Wahrscheinlichkeit von Panikverkäufen nimmt dann ziemlich stark zu. Wenn man aber ein breit gestreutes Aktiendepot besitzt, sind solche überstürzten Verkäufe das Schlechteste, was man machen kann.
Naja, aber wenn man aussteigt, Karl, kann man doch auch Verluste vermeiden. Wie kannst du da sagen, dass ein Ausstieg das Schlechteste ist, was man machen kann?
Du hast schon recht. Das Tückische ist, dass man unter Umständen mit einem Ausstieg erstmal sogar richtig liegt. Nämlich dann, wenn die Kurse anschließend noch weiter fallen. Das eigentliche Problem liegt nämlich im Wiedereinstieg. Man kann sehr oft beobachten, dass die Kurse trotz düsterer Nachrichtenlage schon wieder in den Aufwärtsgang schalten. In einer solchen Situation trauen sich aber die meisten noch nicht wieder in den Markt. Wenn sie überhaupt wieder einsteigen, dann meistens erst, nachdem er sich schon wieder deutlich erholt hat. Im Ergebnis hat man die Verluste zum großen Teil mitgemacht, die in der Regel heftigen Aufwärtsbewegungen aber versäumt. Und damit bleibt wertvolle Rendite liegen. Im Endeffekt zeigt sich immer wieder, dass Portfolios, die einfach investiert geblieben sind, unter dem Strich eine bessere Wertentwicklung aufweisen. Und die Corona-Krise ist hier ein typisches Beispiel. Da sind die Kurse nach dem herben Einbruch viel schneller und dynamischer gestiegen, als die allermeisten erwartet hätten. Zum Glück ist unsere Kundschaft mehrheitlich investiert geblieben. Einige aber konnten wir nicht davon überzeugen und sind kurzerhand ausgestiegen, was sie mittlerweile bereut haben. Denn sie konnten nicht von der schnellen Erholung profitieren.
Ihr habt euch ja jüngst auch mit diesem Thema in der Bank etwas genauer beschäftigt. Also nicht nur du früher mit der Diplomarbeit, sondern eben auch jetzt nochmal in diesen Wochen und Monaten. Was sind denn die wichtigsten psychologischen Fallstricke bei der Geldanlage?
Ja, weil wir wissen, welche große Rolle Emotionen spielen, ist uns dieses Thema genauso wichtig wie die rationale Seite der Geldanlage. Darum haben wir schon öfters in Publikationen darüber geschrieben. Wenn wir hier aber wirklich über alle psychologisch motivierten Anlagefehler sprechen wollen, würden wir vermutlich noch lange beisammensitzen. Darum beschränke ich mich mal auf die Fehler, auf die wir im aktuellen Marktumfeld besonders hinweisen möchten. Da wären zum Beispiel der Rückschaufehler, Gefahr trügerischer Erfolge, Hang zu zwanghaften Vergleichen und die Neigung zum Naheliegenden.
Das klingt ja schon mal ganz spannend. Dann lass uns doch die Psychofallen mal genauer unter die Lupe nehmen. Nummer eins war es, du hast den Rückschaufehler genannt. Was hat es damit auf sich?
Blickt man auf eine Entwicklung zurück, denkt man meistens, dass es eigentlich gar nicht anders hätte kommen können. In der Psychologie nennt man das den Hindsight Bias. Da erscheint es nämlich im Rückblick oft geradezu zwingend, dass Märkte in einem bestimmten Zeitraum gestiegen oder gefallen sind. Lass uns da nochmal beim Corona-Beispiel bleiben. Da hatten wir ja die Situation, dass nach Ausbruch der Pandemie die Kurse massiv gefallen sind. Völlig überraschend haben sie sich aber wieder sehr schnell erholt. Im Nachhinein haben dann viele argumentiert, dass das im Grunde auch voraussehbar war, weil es ja aufgrund der erfolgreichen Impfkampagne auch völlig logisch war. Das ist ein typischer Rückschaufehler, denn tatsächlich war überhaupt nichts vorhersehbar. Das Problem dabei ist, dass man dadurch verleitet wird, an den Erfolg von Kursprognosen zu glauben. Dann fällt man sehr leicht auf irgendwelche Marktpropheten rein, die einem eine überdurchschnittliche Rendite oder das tolle Risikovermeidungsmodell versprechen. Oder noch schlimmer, man fängt selber an, aktiv zu handeln. Und das geht regelmäßig schief. Darüber haben wir ja schon oft genug gesprochen.
Ja, beim Zurückschauen bleibt es meist ja auch nicht aus, Karl, den Einstiegskurs der Aktien immer wieder vor Augen zu haben. Ein typisches Beispiel für den sogenannten Anker-Effekt. Was versteht man darunter und wie kann man ihn umgehen?
Wichtiger Punkt, Andreas. Der Anker-Effekt spielt vor allem beim Kauf von einzelnen Aktien eine große Rolle. Das ist übrigens der Grund, warum wir ihn vorher nicht auf unserer Liste hatten. Denn wir raten unseren Kundinnen und Kunden grundsätzlich vom Kauf von Einzelaktien ab. Der Name kommt daher, weil sich der Einstiegskurs bei vielen Anlegerinnen und Anlegern im Kopf festsetzt, also sozusagen verankert hat. In der Praxis führt dies häufig dazu, dass man bei fallenden Kursen stark darauf setzt, dass die Aktie zumindest ihren Einstiegskurs wieder erreicht und man sie deshalb auf keinen Fall unter diesem Kurs verkaufen will. Und auch dann nicht, wenn die Nachrichtenlage wirklich schlimm ist. Im Endeffekt schleift man dadurch Aktien mit sich, die keinerlei Perspektiven mehr haben. Oder schlimmer noch, wenn der Einstiegskurs in weite Ferne gerückt ist, wird so ein Wert auch gerne mal nachgekauft, weil das ja den Einstiegskurs ja verbilligt. Der weit oben hängende Anker wird also quasi nach unten gezogen, dadurch wirft man aber lediglich schlechtem Geld Gutes hinterher. Um den Ankereffekt zu umgehen, lässt man am besten die Finger von Einzelwerten und investiert stattdessen in breit gestreute ETF, die sich an der globalen Marktkapitalisierung orientieren. In einem solchen Depot haben einzelne Werte nur noch ein so geringes Gewicht, dass sich gar keine Gelegenheit mehr ergibt, sich an irgendeinen Anker zu hängen.
Gut, dass wir auch den Ankereffekt bei der Gelegenheit gleich klären konnten. Zurück aber zu unserer Liste. Da war die Nummer 2 der Psychofallstrecke trügerische Erfolge, Karl. Warum ist das eine Falle?
Das liegt einfach daran, dass im Grunde fast ausschließlich die Erfolgreichen im Rampenlicht stehen, Andreas. Sei es nun Fonds, Fondsmanager oder auch einzelne Aktien. Ihnen wird eher zugetraut, auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Die Wahrscheinlichkeit für die Fortsetzung eines Erfolgs wird aber systematisch überschätzt. Und das leider vor allem, wenn es um die Geldanlage geht. Ein gutes Beispiel ist die Neigung, sich bei der Auswahl aktiv gemanagter Fonds auf Bestenlisten zu verlassen. Die meisten glauben, dass die Tatsache, dass Fonds im Ranking an der Spitze stehen, etwas mit den besonderen Fähigkeiten des Managements zu tun hat. Und dass es deshalb zwar keine Sicherheit, aber doch eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich die Erfolge der Vergangenheit auch in die Zukunft fortsetzen werden. Wenn man das Ganze aber statistisch und objektiv untersucht, stellt sich heraus, dass da überhaupt nichts dran ist. Erfolge der Vergangenheit haben in effizienten Märkten keinerlei Aussagekraft hinsichtlich zukünftiger Erfolge, auch nicht im Sinne einer erhöhten Wahrscheinlichkeit. Das zeigt sich übrigens regelmäßig in wissenschaftlichen Auswertungen, die zeigen, dass weit über 90% der aktiven Fonds langfristig ihren eigenen Vergleichsindex eben nicht schlagen. Das ist eine Tatsache, die für die meisten Anlegerinnen und Anleger nur schwer zu akzeptieren ist. Und trotzdem ist es eine Tatsache, die man als rationaler Anleger akzeptieren sollte.
Und du hast vorhin auch von zwanghaften Vergleichen als Nummer 3 der Psychofallen gesprochen, Karl. Zwanghafte Vergleiche finde ich ganz spannend, findet man wahrscheinlich auch woanders und nicht nur an den Kapitalmärkten. Warum ist das so problematisch?
Da sind wir in der Tat bei einem Phänomen, das nicht nur die Geldanlage betrifft, Andreas, sondern in unserer Gesellschaft überhaupt eine große Rolle spielt. FOMO heißt das Schlüsselwort. Diese Abkürzung steht für Fear of Missing Out, also zu Deutsch die Angst, zu kurz zu kommen oder etwas zu verpassen. Ganz allgemein ist damit die Befürchtung gemeint, dass man selbst irgendetwas verpasst oder falsch macht, das die anderen richtig machen. Bezogen auf die Geldanlage ist das die Angst, dass die anderen besser als man selbst investiert sind und dadurch eine höhere Rendite erzielen. Und das führt dann dazu, dass man glaubt, dass andere Renditechancen ergriffen haben, die man selbst hat liegen lassen, und hängt sich an die entsprechende Anlage an. Im Extremfall springt man dadurch von einer vermeintlich tollen Anlage zur nächsten und sitzt irgendwann auf einem zusammengewucherten Depot ohne jegliche logische Struktur. Um zu vermeiden, in diese Falle zu tappen, muss man sich lediglich immer wieder klar machen, dass man als Investor einer breit gestreuten Anlage, was ja das einzige Richtige ist, schon rein logisch immer auf irgendwelche Anlagen treffen muss, die besser gelaufen sind als das eigene Depot. Leider verstärken die Medien den Eindruck, ständig etwas zu verpassen. Täglich gibt es da heiße Aktien, neue Anlageideen und große Renditeversprechen. Im Grunde spielen solche Schlagzeilen geschickt auf der Klaviatur des FOMO-Problems.
Und dann noch zur vierten Psychofalle. Da geht's um die Neigung zum Naheliegenden, Karl. Was ist damit gemeint?
Das kann man fast wörtlich nehmen, Andreas. Weil man an einer Sache näher dran ist, glaubt man häufig, sie dadurch besser beurteilen zu können. Und ist dann natürlich eher geneigt, auch in eine entsprechende Anlage zu investieren. Das ist aber ein Trugschluss. Nimm Bankaktien als Beispiel. Wenn du irgendjemanden zwingen würdest, sich als Anlage entweder für die Aktie der Deutschen Bank zu entscheiden oder aber für die einer US-Bank, dann kannst du fast mit Sicherheit davon ausgehen, dass er sich für die Deutsche Bank entscheiden wird. Warum? Weil er glaubt, sie besser zu kennen. Dafür gibt es aber keinen einzigen vernünftigen Grund. Er kennt die Deutsche Bank genauso wenig wie die US-Bank. Das Problem der Neigung zum Naheliegen steckt aber auch hinter der Tatsache, dass sich die meisten Anleger viel zu stark auf den Heimatmarkt konzentrieren. In unserem Fall also auf deutsche Aktien. Auch da denken Anlegerinnen und Anleger oft, dass sie sich hier am besten auskennen und an bessere Informationen kommen. Dadurch entsteht dann automatisch eine starke Präferenz für den heimischen Markt. Bei unseren Depotanalysen zum Beispiel stellt sich regelmäßig heraus, dass der Heimatmarkt in den Depots viel zu stark gewichtet ist. Für dieses Phänomen gibt es sogar einen eigenen Begriff. Man spricht hier vom Home Bias. Und der lässt sich übrigens weltweit feststellen.
Wie lautet jetzt dein Fazit, Karl? Wie kommt man jetzt raus aus all diesen Fallen und wie kann man emotionale Entscheidungen beim Geldanlegen vermeiden? Und verrat uns vielleicht gleich noch dabei, wie bist du denn jetzt zu einem besseren Investor geworden?
Ich glaube, dass der erste Schritt sein muss, dass man sich die besprochene Problematik wirklich bewusst macht und sich vor allem eingesteht, dass niemand, auch man selber nicht, davor gefeit ist, in eine dieser psychologischen Fallen zu tappen. Und der zweite Schritt, den ich empfehlen würde, betrifft die Informationsflut. Machen Sie sich da klar, dass es eine Frage der Logik ist, dass es bei der Vielfalt unterschiedlichster Anlagemöglichkeiten immer welche geben muss, die fantastisch gelaufen sind und besser abgeschnitten haben als alle anderen. Und vor allem, dass fast ausschließlich darüber berichtet wird. Machen Sie sich aber auch klar, dass Ihnen diese Informationen überhaupt nichts nützen und dass sie vor allem nicht bedeuten, dass Sie irgendetwas verpasst haben. Und auf mich persönlich bezogen, ich bin wirklich entspannter geworden, Andreas, seitdem ich nicht mehr mit Einzelaktien hantiere. Da sieht man dann das Börsengeschehen so ein bisschen wie im Theater, in dem man auf das Schauspiel guckt.
Finde ich ganz spannend, ja. Schöner Vergleich mit dem Theater, Karl. Und das Thema klingt irgendwie so, als würde es da auch Lektüre geben. Hast du eine Empfehlung?
Ja, das gibt es tatsächlich, Andreas. Es gibt viele Bücher, aber ein Buch mag ich besonders gern. Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann, den ich vorher schon erwähnt habe, dem Nobelpreisträger. Es ist die absolute Referenz zu unserem Thema und das Buch ist auch sehr gut geschrieben und es gibt es übrigens auch in Deutsch. Da heißt es schnelles Denken, langsames Denken.
Die Frage ist nur, wann man was macht, aber ich habe gelernt, langsames Denken dann eher an der Börse und schnelles Denken, Karl, beim Rasentraktor fahren?
Genau.
Ja, um die Kurven zu kriegen auf dem Grundstück. Und wir kriegen jetzt auch die Kurve, lieber Karl. Wir müssen nämlich Schluss machen mit diesem sehr spannenden Podcast zum Thema Psychofallen. Ich danke dir ganz herzlich. Das war Karl-Matthäus Schmidt im Podcast, der jeden Freitag erscheint, den Sie, meine Damen, meine Herren, am besten direkt abonnieren sollten, um keine Folge zu verpassen. Sie können natürlich diesen Podcast auch mit Ihren Freunden oder Bekannten teilen, denen das Wissen auch weiterhelfen kann. Ihre Fragen bitte unter podcast@quirinprivatbank.de. Weitere Infos, wie gewohnt, direkt bei www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich dann ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.